Domradio weltweit.
Hunderttausende Menschen, die kommen derzeit nach Deutschland. Ja, warum die Syrer nach Deutschland kommen, das ist gemeinhin klar. Sie flüchten vor Krieg und Gewalt. Aber warum verlassen zum Beispiel die Menschen in Eritrea ihre Heimat? Und sind sichere Herkunftsstaaten wirklich sicher? Das alles werden wir heute klären hier bei uns in Domradio weltweit. Zu Gast ist Volker Greulich. Er ist der Afrika-Referent des Internationalen Kolpingwerkes. Und Gregor Federhen. Er ist der Osteuropa-Experte vom Internationalen Kolpingwerk. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wir haben jede Menge zu besprechen und ich bin Ina Rotscheid. Schön, dass Sie zuhören. Das sind die, die schon lange vor dem syrischen Krieg in kleinen, windschiefen Nussschalen oder in nicht seetüchtigen Gummibooten über das Mittelmeer kamen und von denen schon vor Jahrzehnten zahlreiche Menschen im Mittelmeer ertranken. Also über die Gründe der syrischen Flüchtlinge wissen wir relativ viel. Das ist eindeutig Krieg, Gewalt und Diktatur. Aber über die Menschen, die aus Afrika kommen, da wissen wir nicht so viel. Zu unterschiedlich sind die Herkunftsländer und die Gründe, warum die Menschen dort ihre Heimat verlassen. Ja, und Klärung kann da vielleicht Volker Greulich schaffen. Er ist der Afrika-Experte vom Internationalen Kolpingwerk. Er wird uns mit seinem Kollegen Gregor Federhen heute hier durch die Sendung begleiten. Herr Greulich, es wird gerne kolportiert, dass es sich um Massen handelt. Der britische Außenminister, der sprach kürzlich von marodierenden Migranten und von Millionen von Afrikanern, die zu uns kommen. Wie sieht denn die Realität aus?
Ja, ich weiß nicht, wo er die Zahlen her hat. Also es gibt in der Tat Millionen von afrikanischen Flüchtlingen und die meisten bleiben in Afrika. Ist zum Beispiel nach den Wahlen in Burundi haben 200.000 Menschen ihr Land verlassen auf der Flucht. Die sind in Ruanda und in Tansania gelandet. Wir haben im Moment eine große Humanitäre im Südsudan. Das sind auch Leute, die schaffen es nicht mal bis in die Nähe des Mittelmeers. Das heißt, die meisten afrikanischen Flüchtlinge, ob im Kongo, ob im Sudan, ob in Somalia, bleiben in der Region, fliehen entweder in andere Gegenden ihrer Länder oder in die Nachbarländer. Was Deutschland angeht und die sogenannte Flüchtlingsschwemme, da gibt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an, dass unter den ersten 10 Ländern, was die Herkunft angeht, nur ein afrikanisches Land ist. Es ist Eritrea auf Platz 7 oder 8, glaube ich, mit 2,7% der Flüchtlinge. Andere afrikanische Länder tauchen unter den ersten 10 gar nicht auf, sondern sind dann unter ferner Liefen.
Das ist interessant. Erzählen Sie uns mal was auch über Eritrea. Erfahren wir hier in den Medien gemeinhin sehr wenig. Es wird das Nordkorea Afrikas genannt.
Es ist ein sehr abgeschottetes Land. Also das ist auch eines der Länder in Afrika, wo ich selber noch nicht war. Auch deshalb, weil man als NGO praktisch da gar nicht arbeiten kann. Es ist ein sehr starkes, sehr hartes autoritäres Regime. Die Einheitspartei und der Präsident geben die Linie vor und wer dem widerspricht, der setzt sich der Gefahr von Verhaftung und Schlimmerem aus. Ein ganz besonders großes Problem ist, dass Eritrea ein völlig durchmilitarisiertes Land ist. Es gibt eine Art Dauerfeindschaft mit Äthiopien und es ist ein bisschen so ein Volk unter Waffen. Der Wehrdienst dauert theoretisch 18 Monate, aber kann durchaus in vielen Fällen ohne Angabe von Gründen auf 10 Jahre und mehr verlängert werden. Und die Ausbildungslager gelten als Gefängnis unter freiem Himmel. Also sehr viele, vor allen Dingen junge Männer, werden natürlich von ihren Familien außer Land geschafft, um nicht da praktisch als Militärsklaven für die Regierung dienen zu müssen.
Die haben dann auch gute Chancen, hier anerkannt zu werden?
Meines Wissens liegt die Anerkennungsrate für eritreische Flüchtlinge bei etwa 70%. Also sehr hoch im Vergleich zu anderen Ländern.
Wie sieht das mit anderen Herkunftsländern in Afrika aus?
Sie haben... Man muss sich ja immer klar machen, auf dem afrikanischen Kontinent gibt es über 50 Länder und kein Land ist so wie das andere. Sie haben traditionell immer einen stetigen Zufluss von Migranten oder Flüchtlingen aus dem westlichen Afrika. Da sind wichtige Herkunftsländer sind Länder wie Nigeria oder wie Ghana. Die kommen vor allen Dingen über die Sahara-Route, also durch Algerien, sehr stark nach Marokko. Man darf ja nicht vergessen, dass es auf dem afrikanischen Kontinent zwei europäische Enklaven gibt, Ceuta und Melilla, spanische Städte auf afrikanischem Boden. Da hat Europa eine Landgrenze mit Afrika. Da gibt es illegale Camps, vor allen Dingen an der Grenze zu Melilla, von jungen Männern und Frauen, die immer mal wieder periodisch versuchen, die Grenzzäune zu zu stürmen. Eine andere Route ist durch Libyen, dann mit Booten übers Mittelmeer. Wobei man auch nicht vergessen darf, dass unter Gaddafi sehr viele Afrikaner als Gastarbeiter da waren, die dann nach dem Sturz von Gaddafi in einer Welle von Xenophobie verfolgt wurden und die anstatt wieder in ihre Länder über die Sahara, was ja auch nicht ungefährlich ist, zurückzugehen, dann lieber den Weg nach Norden gesucht haben, eben vor allen Dingen nach Italien.
Sie haben soeben gesagt, dass der größte Teil überhaupt nicht nach Europa kommt, sondern in Afrika als Binnenflüchtlinge unterwegs ist. Wo sammeln sie sich und wie ist dann da die Situation?
Das ist ja unterschiedlich. Also es gibt in Kenia, hat man gehört, riesige Flüchtlingslager an der Grenze. Da war von einem die Rede mit Hunderttausenden von Flüchtlingen. Zum Teil kümmert sich jetzt auch keiner darum. Ich weiß nicht, wie das im Moment im Südsudan aussieht, wo Bürgerkrieg ist. Häufig sind es dann auch einfach die Nachbarstaaten, die Initiativen ergreifen. Jetzt hat Ruanda hat viele burundische Flüchtlinge aufgenommen. Da spielt allerdings auch diese Hutu-Tutsi-Gegensatz eine Rolle. Die burundische Regierung wird als Anti-Tutsi wahrgenommen. In Ruanda ist ein Pro-Tutsi-Regime an der Macht. Das ist ganz unterschiedlich. In vielen Fällen ist Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, der Hochkommissar für Flüchtlinge der Vereinten Nationen und organisiert Flüchtlingslager. In anderen Fällen sind es mehr oder weniger die Nachbarstaaten oder zum Teil eben auch einfach Menschen der Region, die Flüchtlinge aufnehmen.
Und wie sieht das aus mit den Maghreb-Staaten, die ja im Norden Afrikas sozusagen die letzten Länder vor Europa sind und die von Europa auch immer dazu angehalten werden, die Flüchtlinge zurückzuhalten?
Also meines Wissens gibt es vor allen Dingen zwei Länder, die hier eine Rolle spielen. Das eine ist Marokko und das andere ist Libyen. In Libyen ist das Problem, dass es im Moment keinen Staat gibt, beziehungsweise es gibt zwei rivalisierende Regierungen und jede Menge bewaffnete Milizen. Also in Libyen ist zurzeit bewaffnete Anarchie und Libyen ist auch der Staat, in dem die meiste Rede ist eben von diesen Schleppern, die Flüchtlinge übers Mittelmeer schaffen. In Marokko sieht die Lage ein bisschen anders aus. Marokko ist ein recht stabiler Staat, wo die ganze Sache auch einigermaßen geregelt ist, wo Marokko aber eben im Auftrag und der EU auch sehr daran interessiert ist, Flüchtlinge von den europäischen Grenzen fernzuhalten.
Und in welchen Verhältnissen leben die Flüchtlinge da?
Also das kenne ich jetzt auch nur aus der Literatur. Es gab vor ein paar Monaten einen sehr interessanten Artikel der Konrad-Adenauer-Stiftung genau über dieses Problem Flüchtlinge in Marokko, wo eben gesagt wurde, das gibt eine Mischung von durchaus geordneten Verfahren, wo zum Teil auch Flüchtlinge in Marokko selber anerkannt werden, wo aber viele, also vor allen Dingen an der Grenze zur spanischen Exklave Melilla, da in provisorischen Camps im Wald hausen, die periodisch auch mal immer wieder geräumt werden.
Also Bilder, wie wir sie im Moment auch vor allen Dingen aus Osteuropa sehen. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Woher kommen die afrikanischen Flüchtlinge und warum? Dazu war das Volker Greulich vom Internationalen Kolpingwerk. Weltweit heißt die Sendung hier bei uns im Domradio. Es geht um die Flüchtlinge. Ja, und Fakt ist, nach den Syrern machen die Menschen vom Balkan die zweitgrößte Gruppe von Flüchtlingen aus, die hier in Westeuropa und vor allen Dingen nach Deutschland kommen. Um dieses Problem zu lösen, hat Deutschland im vergangenen Jahr bereits Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina als sichere Herkunftsstaaten eingestuft. Und das Gleiche gilt seit diesem Wochenende auch für Albanien, das Kosovo und Montenegro. Und hier bei uns im Studio ist Gregor Federhen. Er ist der Osteuropa-Referent bei Kolping International. Herr Federhen, wie sicher sind denn diese sicheren Herkunftsstaaten?
Ja, insoweit sicher auf jeden Fall, dass es im Moment in den Ländern natürlich keinen Krieg mehr gibt. Der Krieg ist lange vorbei, aber das heißt jetzt nicht, dass die Situation in den Ländern jetzt wirklich prächtig wäre und dass es keinen Grund zur Besorgnis gäbe. Im Gegenteil, also ich denke, das sind alles fragile Länder, die den Krieg eigentlich noch nicht wirklich überwunden haben. Wir haben dort eine wirklich sehr große Armut zum Teil, große wirtschaftliche Probleme. Und die Länder kämpfen nach wie vor auch damit, einen funktionsfähigen Staat aufzubauen. Also man spricht, die Fachleute nennen das oft Failed States, also Staatsversagen, also weil die Institutionen eigentlich, die dort aufgebaut wurden, noch nicht wirklich funktionieren. Die ganze Bürokratie, gibt es ja unheimlich viel Personal, aber sind nicht wirklich effektiv. Das ganze Sozialsystem funktioniert noch nicht, sodass viele Menschen dort eigentlich wenig Perspektiven haben. Und der Hauptgrund natürlich ist das, klar, die Menschen fliehen nicht vom Krieg, wie gesagt, aber es gibt keine Perspektive. Und das ist eigentlich der Haupthintergrund, über den wir hier reden. Das sind alles Länder, wo die Menschen zwar nicht um Leib und Leben Angst haben müssen. Es gibt, klar, es gibt keine politische Verfolgung, würde ich schon behaupten, aber ja, das Asylrecht passt einfach auch nicht jetzt für die Probleme, die in den Ländern herrschen. In dem Sinne ist jetzt diese Diskussion über sichere Herkunftsländer ein bisschen auch Ablenkungsmanöver oder eine Scheindebatte. Das sind einfach ganz andere Probleme, die dort herrschen und die natürlich nicht mit dem Asylrecht gelöst werden können, oder das ist keine adäquate Antwort für die Situation in den Ländern.
Wenn man jetzt zum Beispiel mal auf das Kosovo schaut, das ja jetzt auch ein sicheres Herkunftsland ist, bemerkenswerterweise schickt Deutschland da ja mehrere hundert Soldaten der Bundeswehr hin. Wie passt das denn zusammen? Also ist das wirklich so sicher?
Ja, also der Begriff ist einfach auch schon ein bisschen irreführend. Also sicher, das bezieht sich ja eigentlich auf ja, es geht ja da um militärische Sicherheit, deswegen sind ja die KFOR-Truppen sind noch da, die einfach, es gibt keinen Friedensvertrag mit Serbien. Serbien behauptet weiterhin, das Kosovo gehört eigentlich, es ist Stammland zu Serbien, und es gibt in dem Sinne keine Aussöhnung, keine Versöhnung, keinen Friedensvertrag, und von daher ist es schon auch berechtigt, da noch Truppen zu stationieren, weil jederzeit sonst könnte Serbien tatsächlich ja wieder Gelüste haben, da den Landesteil zu besetzen. Aber wie gesagt, bei Sicherheit, da muss man halt mehr darüber reden, eigentlich auch die soziale Sicherheit und wirtschaftliche Perspektiven. Und Kosovo ist so ein Land, wo Jugendliche wirklich fast keine Perspektiven haben. Die Arbeitslosigkeit für Jugendliche ist höher als 70%. Es gibt keine Jobs, es gibt fast keine Investitionen, keine Industrie. Und das sind einfach Probleme, da hinzukommen auch die fehlende Rechtsstaatlichkeit. Und deshalb möchten auch so wenige Firmen aus dem Westen beispielsweise dort investieren, weil sie nicht genau wissen, wie sich dort die Mafia verhält und ob wirklich sich die Investitionen auch lohnen werden.
Sie haben soeben gesagt, es gibt keine konkrete politische Verfolgung. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch auf die Volksgruppe der Roma schaut, es gibt ja schon eine strukturelle Benachteiligung von Menschengruppen, oder?
Absolut. Also das trifft auf alle Länder zu, die eine Roma-Minderheit haben. Dies ist eine Volksgruppe, die tatsächlich seit Jahrzehnten strukturell extrem benachteiligt ist, und daran hat sich eigentlich nichts verändert. Im Gegenteil, die Situation ist schlimmer geworden. Jetzt auch der Minister für Wirtschaftszusammenarbeit und Entwicklung, Müller, war vor kurzem in Serbien, hat sich selber ein Bild davon gemacht, war auch persönlich, denke ich, geschockt über die Misere, die extreme Notlage der Roma in ihren Siedlungen, die dort wirklich leben, fast wie ja, in Favelas, in Ghettos, häufig ohne Wasseranschluss, Stromanschluss und so weiter, also wirklich fast wie in dritte Weltländern. Und ein Großteil der sogenannten Balkanflüchtlinge sind tatsächlich Angehörige dieser Volksgruppe. Und ja, also für diese Menschen wurde in der Vergangenheit sehr, sehr wenig getan, um ihnen eine wirtschaftliche Perspektive zu bieten. Denn in vielen Dörfern, wo Roma leben, gibt es eine Arbeitslosigkeit von 100%. Also da stellt sich tatsächlich die Frage, ob das nicht wirklich Minderheiten oder menschenrechtsrelevant ist, ob da nicht wirklich eine staatliche Diskriminierung vorliegt, wenn diese Menschen faktisch vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, überhaupt gar keine Chance haben.
Darüber werden wir auch im Laufe der Sendung nochmal sprechen, inwiefern die Balkanstaaten vielleicht auch allein gelassen wurden mit diesen Problemen. Wird denn hier eigentlich eine Unterscheidung in gute und schlechte Flüchtlinge unternommen? Also einerseits die Kriegsflüchtlinge aus Syrien, wo, glaube ich, keiner bestreiten kann, dass die arg in Nöten sind und nach Deutschland kommen. Und dann auf der anderen Seite die Wirtschaftsflüchtlinge in Anführungszeichen, die aber, wie Sie sagen, auch keine Chancen zu Hause haben.
Das scheint tatsächlich häufig der Fall zu sein, und das missfällt mir natürlich sehr, dass dann so eine ganze Länder so stigmatisiert werden quasi und die als Wirtschaftsflüchtlinge tituliert werden und damit im Grunde genommen diese Motivation, dem Elend zu entfliehen und sich bessere Perspektiven zu verschaffen, einfach tituliert wird, während das natürlich die Deutschen auch machen. Auch Deutsche, 800.000 Deutsche verlassen jährlich das Land, um sich woanders auf der Welt eine bessere Perspektive Perspektive zu suchen. Und ich denke, das ist auch ein natürliches Bedürfnis und ein legitimer Grund natürlich auch, das Land zu verlassen, um sich woanders vielleicht eine bessere Zukunft aufzubauen. Aber nochmal, auf dieses Problem passt halt ganz schlecht unsere Asylgesetzgebung. Damit wird man natürlich dieser Problematik überhaupt nicht zurecht. Das ist schade für die betroffenen Menschen, aber ich würde wirklich davor warnen, da genau diese Unterscheidung zwischen gut und schlecht zu treffen. Also sie ist auf keinen Fall so einfach möglich, nur sich das Herkunftsland anzugucken und dann pauschal zu sagen, alle Menschen aus diesen Ländern haben keinen Grund, ihr Land zu verlassen.
Bayern hat ja jetzt sogar Sonderlager eingerichtet, 2 Stück, die nur Menschen aus dem Balkan aufnehmen. Wie sehen Sie das?
Ja, aus Sicht der Regierung kann ich das natürlich verstehen. Die hat ein großes Interesse daran, diese Selektion schnell zu treffen und dann die Menschen, die jetzt halt nicht unter das Asylrecht fallen, die auszusortieren und wieder zurückzuschicken. Tatsächlich gibt es ja auch schon Effekte genau dieser Politik. Die Zahlen fürs Kosovo beispielsweise sind schon rapide zurückgegangen und überhaupt insgesamt die Zahl der Flüchtlinge aus den Balkanländern lässt also schon erheblich nach. Das heißt, inzwischen ist die Botschaft auch, glaube ich, schon in vielen Ländern auch angekommen, dass die Flüchtlinge tatsächlich in Deutschland kein Asyl bekommen können.
Wie sicher sind sichere Herkunftsländer? Darüber habe ich gesprochen mit Gregor Federhen vom Internationalen Kolpingwerk. Und gleich schauen wir mal auf die anderen osteuropäischen Länder, also die schon in der EU drin sind, aber die unter gar keinen Umständen Flüchtlinge haben wollen. Und warum das so ist, das ist gleich unser Thema hier in Domradio weltweit. Die Flüchtlingskrise ist heute unser Thema hier in Domradio weltweit. Ja, und die dramatischsten Bilder erreichten uns an diesem Wochenende aus Slowenien. Da sind in den vergangenen Tagen 60.000 Menschen eingetroffen. Wir sehen Bilder von Menschen, die in der Kälte herumirren, im Regen, im Schlamm, ohne Decken, ohne Zelte und ohne Essen. Und keiner kümmert sich um sie. Lässt Europa die Osteuropäer alleine, Herr Federhen?
Ja, ich denke nicht nur die Osteuropäer, wir haben es ja auch gesehen in den Nachbarländern von Syrien, wo sehr, sehr viele Flüchtlingscamps sind. Auch da klagt der UNHCR darüber, dass die Gelder ganz stark zurückgefahren wurden. Das heißt, sehr viele Transitländer, wo Flüchtlinge im Moment herziehen, da fehlt die Infrastruktur, da fehlt das Personal, da fehlen die Hilfsgüter, um die Flüchtlinge zu versorgen. Jetzt der konkrete Fall von Slowenien. Natürlich waren die etwas überrascht davon, dass sich auf einmal die Route der Flüchtlinge geändert hat, nachdem Ungarn die Grenzen abgeschlossen hat und sich dann halt die Route über Kroatien und Slowenien jetzt neu sortiert hat. Auf der anderen Seite ist Slowenien natürlich nicht gewillt, die Flüchtlinge tatsächlich aufzunehmen, sondern sie haben nur ein großes Interesse daran, die durchschnell und möglichst schnell von einer Grenze bis zur österreichischen halt eben weiterzuführen. Aber selbst das, ich meine, bei diesen Zahlen jetzt täglich 13.000 oder sowas, auch das ist für so ein kleines Land, für Slowenien schon eine unheimlich große Herausforderung. Und darauf waren sie einfach nicht vorbereitet, das muss man ganz klar sagen. Und Europa, gut, jetzt kann man lange darüber debattieren, ob wir denen hätten auch noch viel, viel schneller helfen müssen. Ich denke, Europa hat in dieser Krise in dem Sinne versagt, weil es einfach schon länger vorhersehbar war, weil diese Flüchtlinge waren ja schon länger unterwegs in vielen Flüchtlingslagern und da hätte man, denke ich, reagieren können. Ich glaube, jetzt für Slowenien, da würde ich sagen, gut, das konnte man nicht vorhersehen, dass sich dieser Flüchtlingstreck jetzt auch über die slowenische Grenze hinzieht.
Haben Sie eigentlich eine Erklärung dafür, warum die Flüchtlinge erst seit 1,5 Jahren hier zu uns nach Deutschland kommen? Also die Krise in Syrien dauert ja schon seit Jahren an. Auch die Situation auf dem Balkan oder in Afrika ist schon seit Jahren schlecht. Warum kommen die jetzt plötzlich erst? Haben Sie da eine Erklärung für?
Ja, also ich denke, zumindest die europäischen Frontstaaten in Anführungszeichen, also die Außengrenzen schützen sollten, die fühlten sich mehr oder weniger halt auch wirklich überfordert. Es wurden einfach immer mehr und irgendwann haben sie sich halt eben auch nicht mehr dran gehalten, diese Verantwortung für die EU zu übernehmen, alle Flüchtlinge zu registrieren und so weiter und zu versorgen, weil wir wissen, wir brauchen nur Thema Griechenland zu nennen. Ich meine, die haben genügend andere wirtschaftliche Probleme und haben dann für sich irgendwann entschieden, halt eben die Flüchtlinge halt auch einfach weiterziehen zu lassen, ohne diese Anforderungen, die im Rahmen des Dublin-Abkommens ja eigentlich den Außenstaaten der EU obliegen, einfach weiter diese Pflicht weiter zu übernehmen und haben das jetzt auch auf die weiter nördlich liegenden Länder abgeschoben, in der Hoffnung halt eben, dass das ihnen vielleicht dann doch irgendwann mal geholfen wird, diese Verantwortung irgendwann wieder wahrzunehmen.
Volker Greulich vom Internationalen Kolpingwerk, wie sehen Sie das?
Ähnlich. Also das war eine Krise mit Ansage. Die Italiener meines Wissens haben schon vor 2 Jahren darauf hingewiesen, dass ihnen nicht mehr länger zugemutet werden kann, die Flüchtlinge, die aus Afrika übers Mittelmeer kommen, alleine aufzunehmen. Die haben ja auch schon vor einiger Zeit angefangen, Reisepapiere aufzustellen, dass eben diese Flüchtlinge ungehindert weiter nach Norden reisen können. Das hat jetzt auch vor einem Jahr schon zur Einführung der Grenzkontrollen zwischen Frankreich und Italien geführt. Griechenland ist jetzt insofern hier ein besonderes Problem, weil natürlich einfach aus Syrien viel größere Mengen kommen als aus Afrika. Wir reden da über, ich glaube, mittlerweile 3,5 Millionen Syrer oder mehr, die im Ausland sind. Und da herrscht natürlich enormer Druck auf die Außengrenzen. Und vor allen Dingen jetzt, seitdem sich auch in den Flüchtlingslagern im Libanon, in der Türkei, in Jordanien rumspricht, dass es einen Weg ins gelobte Land nach Europa gibt, ziehen natürlich auch immer neue Leute los. Und deshalb kann man ja auch im Fernsehen sehen, dass auf der Balkanroute an allen Stationen im Moment Tausende, Zehntausende unterwegs sind.
Was sagen eigentlich Afrikas Machthaber angesichts dieser Massenabwanderung von jungen, intelligenten und arbeitsfähigen Menschen und vor allen Dingen angesichts der Tausenden von Toten im Mittelmeer?
Ich glaube nicht, dass sie das besonders stört. Also nein, also zunächst mal, wir reden in Afrika natürlich über ganz andere Zahlen. Wir reden ja über Dutzende von Ländern, nicht aus jedem Land kommen tausende Leute. Man muss aber auch sehen, dass vom Standpunkt autoritärer Machthaber gerade gut ausgebildete junge Leute häufig Unruhestifter sind. Die hat man noch viel lieber in Europa, wo die auch noch Geld zurück nach Hause zu ihren Verwandten schicken, als dass die arbeitslos in den Städten sich rumtreiben und auf Demonstrationen gegen die Regierung ziehen. Es gibt meines Wissens auch durchaus eine nicht besonders ausgeprägte Bereitschaft, Leute zurückzunehmen. Also es ist nicht unüblich, dass Flüchtlinge gerade oder Migranten gerade aus Afrika auch ihre Pässe wegwerfen. Und es gibt wohl dann auch nicht selten ein Problem, die Botschaften der Länder zu bewegen, Ersatzreisepapiere auszustellen. Man konnte ja hören, dass in den Gesprächen, die in Brüssel geführt wurden, um die Bewältigung der Flüchtlingsproblematik ja auch darüber nachgedacht wurde, mit den Ländern darüber zu sprechen, um die Rücknahmebereitschaft zu steigern. Und da sollte durchaus auch gewisse Anreize in Form von höherer Entwicklungshilfe geschaffen werden.
Sie sprechen es gerade an, Mitte November findet ja der EU-Afrika-Gipfel statt. Da will Europa auch nochmal versuchen, mit Geld die afrikanischen Staaten zur Rücknahme der Flüchtlinge zu bewegen. Wird hier Entwicklungshilfe an die Rückführung von Flüchtlingen gekoppelt?
Das kann gut sein, wobei man kann es nicht oft genug sagen. Es ist wirklich nur eine Handvoll von afrikanischen Staaten, die eigentlich überhaupt nur Herkunftsländer von Flüchtlingen sind. Eritrea hatten wir schon, in Westafrika sind es vor allen Dingen Ghana und Nigeria. Einige frankophone Staaten, deren Bürger aber in erster Linie auch nach Frankreich wollen. Also meines Wissens gibt es zum Beispiel auch Staaten wie Tansania, Burundi, Ruanda, Kenia, allenfalls also in vernachlässigbarer Größenordnung Leute, die ja nach Europa kommen.
Das heißt, es ist vor allen Dingen Symbolpolitik?
Nein, Symbolpolitik nicht, weil wir haben natürlich in einigen Ländern, also wie gesagt, wenn wir über Nigeria reden, wenn wir über Ghana reden, da haben wir natürlich auch durchaus einige hundert oder einige tausend Fälle, wo wir dann ganz gerne hätten, dass die Leute auch zurückreisen. Das heißt, da muss man natürlich auch darüber reden, wie man das jetzt logistisch macht. Es ist vor einigen Jahren aus Kenia mal ein Nigerianer abgeschoben worden, kein Flüchtling, sondern ein relativ wohlhabender Mann. Das hat der nigerianischen Regierung so wenig gepasst, dass sie kurz untergreifen, dass das kenianische Flugzeug in Lagos haben stranden lassen und die Besatzung verhaftet haben. Also man kann ja auch nicht einfach jetzt, wenn die Länder das nicht wollen, Leute zurückschicken. Das kann passieren, dass es am Ankunftsort durchaus Probleme gibt.
Keine Flüchtlinge bitte, die sind nicht erwünscht. Auch in Osteuropa wehrt man sich gegen die Flüchtlinge, also in dem Teil Osteuropas, der schon Teil der Europäischen Union ist. Und warum das so ist, das ist gleich unser Thema hier, Nomadi weltweit. Hochziel Deutschland ist heute unser Thema hier in Domradio weltweit. Ja, und die Bilder sind uns wahrscheinlich allen noch aus den Nachrichten vor Augen von der serbisch-ungarischen Grenze, als die Situation vor einigen Wochen eskalierte und Ungarn am Ende Tränengas und Wasserwerfer gegen Flüchtlinge einsetzte. Und nicht nur in Ungarn, wo Ministerpräsident Orbán schon seit langer Zeit gegen Zuwanderung hetzt, wird die Rhetorik und die Abwehr von Flüchtlingen immer schärfer. Bei den EU-Gipfeln wehren sich die osteuropäischen Staaten auch vehement gegen Quoten. Gregor Federhen ist der Osteuropa-Experte des internationalen Kolpingwerkes. Herr Federhen, warum ist das eigentlich so? Also es gibt ja viele, die jetzt sagen, na, also nach dem Kommunismus haben tausende Osteuropäer Asyl hier im Westen gefunden. Das müssten die doch eigentlich besonders gut nachvollziehen können. Aber dem ist offenbar nicht so, oder?
Ja, also zuerst mal würde ich wirklich mal klarstellen, also ich glaube, die Medien machen sich manchmal ein bisschen einfach auch und jetzt wird dann sehr, sehr einseitig auch wirklich gegen, also dieser Medienzorn richtet sich gegen die Osteuropäer und es wird so getan, als wären die alle fremdenfeindlich. Also ich glaube, da könnte man genauso kritisch sich gegenüber England und der Schweiz äußern und so weiter, sich vielleicht auch nicht vorbildlich verhalten. Aber andererseits, ja, es stimmt natürlich, die mittelosteuropäischen Länder, die Beitrittsländer der EU tun sich schwer mit den Flüchtlingen. Das hat verschiedene Ursachen und ich denke, vieles kann man nicht verstehen ohne die Geschichte. Die meisten Länder haben im 20. Jahrhundert eine extreme Gewalterfahrung erlitten und der Holocaust, die Vertreibungen und so weiter haben dazu geführt, dass diese Länder nach dem Krieg dann mehr oder weniger ethnisch homogene Staaten geworden sind. Seit dieser Zeit sind die Länder es eigentlich nicht gewohnt, mit Fremden umzugehen. Es gab fast nicht wie im Westen, es gab keine Einwanderung. Und die Situation hat sich eigentlich auch nicht nach der Wende 1989-90 geändert. Es gehört fast zur Staatsräson in vielen Ländern, genau dafür zu sorgen, dass diese Länder so ethnisch homogen bleiben. Und wir haben es dann auch erlebt in den Balkankriegen, dann in den 90er Jahren, wo dann die Balkanstaaten auch mit ihren ethnischen Säuberungen genau diesen Zustand versucht haben herbeizuführen. Auch diese Länder möglichst ohne ethnische Minderheiten. Und das ist sicher ein großer Grund, warum diese Länder sich heute so schwer tun mit dieser Flüchtlingsthematik.
Aber es wird ja auch richtig Stimmung gemacht. Also es geht vor allen Dingen um anti-islamische Ressentiments, die bedient werden. Der tschechische Präsident Zeman, der hat mal gesagt, ein gemäßigter Muslim sei, Zitat, so widersprüchlich wie ein gemäßigter Nazi. Und in der Slowakei ist zu hören, die christlichen Werte seien bedroht. So hört sich das auch in Polen und Ungarn an. Ist das auch der Hintergrund?
Ich denke ja. Also man muss da wirklich wissen, dass der Kommunismus immer noch sehr wirkungsmächtig ist in der Zeit, auch wenn das so lange zurückliegt. Es war halt in dieser Zeit notwendig, um den Widerstand gegen die Sowjetmacht zu organisieren, dass es einen starken nationalen Zusammenhalt gab und ein eindeutig kulturelles Selbstverständnis. Dieses war im Gegensatz auch zu heute sehr oft auch mit der christlichen Religion verbunden. Das heißt, wir kennen denn alle Polen, wie wichtig das war, dass sich die katholische Kirche halt eben für den Zusammenhalt der Menschen, das nationale Erbe und so weiter eingesetzt hat. Das macht wirklich den Unterschied aus. Also für diese Länder ist diese Flüchtlingsfrage geht wirklich ans Eingemachte, an die nationale Souveränität. Da werden wirklich Kernfragen eigentlich des nationalen Selbstverständnisses angesprochen, wo die Länder Angst haben, dass sie die Kontrolle verlieren und das, was sie auch in den letzten 25 Jahren nach der Wende aufgebaut haben, dass das möglicherweise schon wieder verloren gehen kann. Einfach weil sie haben ja erlebt im letzten Jahrhundert, dass das ein Staat auch ja völlig von der Landkarte verschwinden kann, dass die ganze Kultur bedroht ist, in den baltischen Staaten beispielsweise, dass die Sowjetmacht wirklich systematisch die ganze kulturelle Elite zerstört hat. Und deshalb, da sind wirklich Existenzängste in vielen Ländern, die man einfach ernst nehmen muss und dass man wissen muss, warum manche Regierungen heute in den ostmitteleuropäischen Ländern so sensibel auf diese Migrations- und Asylfrage reagieren.
Sie haben eingangs gesagt, dass sich da jetzt die Medien drauf schmeißen auf dieses Thema und es sehr zuspitzen. Gibt es das denn auch, diese Willkommenskultur, wie wir sie jetzt hier in Deutschland kennen, die Zivilgesellschaft, die sich kümmert, die was tut? Gibt es denn das auch in den osteuropäischen Staaten?
Absolut. Und das wird leider in den deutschen Medien, kommt das nicht immer zum Tragen. Es gibt genauso in allen Ländern, gibt es auch sehr große Hilfsbereitschaft, zum Teil in der Zivilgesellschaft, eine Willkommenskultur. Wir wissen das auch von unseren Kolping-Freunden in Budapest, die am Bahnhof mitgeholfen haben, die Flüchtlinge dort mit Hilfsgütern auch unterstützt haben. Aber auch in den ganzen Transitländern jetzt auf dem Balkan gibt es überall auch Freiwillige, die sich dort engagieren. Also es ist nicht so, dass die offizielle Regierungspolitik durch die Bevölkerung immer mitgetragen wird und dass man da so einseitig sagen kann, dass die ganze Bevölkerung da jetzt nicht auch solidarisch wäre oder dass sie nicht auch die Not erkennt und auch bereit ist, im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Hilfsbedürftigen zu helfen.
Also es gibt die mahnenden Stimmen in Osteuropa, es gibt aber auch sehr viel zivilgesellschaftliches Engagement, das manchmal aber in den Medien ein bisschen zu kurz kommt. Das sagt Gregor Federhen vom Internationalen Kolpingwerk. Und gleich in der zweiten Stunde von Domradio weltweit werden wir mal darüber sprechen, über das Argument, man müsse doch auch die Fluchtursachen bekämpfen. Wie das funktionieren kann und mit welchen Erfolgsaussichten, das ist unser Thema gleich hier in Domradio weltweit. Die Flüchtlingskrise ist heute unser Thema hier in Domradio weltweit. Ja, und immer wieder wird ja auch das Argument angeführt, man müsse die Fluchtursachen bekämpfen, damit die Menschen schlichtweg keinen Grund mehr haben, nach Europa zu kommen. Aber ist das eigentlich realistisch? Wie schwer das im Falle Syriens ist, das haben die vergangenen Wochen und die zahlreichen Vermittlungsversuche immer wieder gezeigt. Außerdem trägt ja Europa mit seiner Handelspolitik in zahlreichen afrikanischen Staaten auch viel dazu bei, dass zum Beispiel lokale Märkte kaputt gehen. Volker Greulich und Gregor Federhen vom Internationalen Kolpingwerk sind hier zu Gast und begleiten uns heute Morgen durch die Sendung. Herr Greulich, wie sehen Sie das?
Ich meine, es gibt viele Probleme auf der Welt, wollen wir die jetzt alle lösen? Also das wäre ja schön, wenn das so einfach ginge. Aber die Ursachen sind ja zum Teil sehr komplex, es gibt sehr viele Gründe. Bleiben wir mal gerade bei Syrien. Vergleichen wir mal, Libyen ist ja auch der Staat zusammengebrochen, hat der Westen eingegriffen, hat Gaddafi bombardiert, Ergebnis Chaos und Anarchie. In Syrien hat der Westen nicht eingegriffen, Ergebnis Chaos
gleiches,
und Anarchie. Also man kann es tun, man kann es bleiben lassen, Ergebnis ist häufig das Gleiche, das liegt aber eher an den Situationen in der Region, wo es extrem autoritäre Staaten gab, wo die Zivilgesellschaft gnadenlos unterdrückt worden ist, wo durchaus ethnische oder religiöse Gruppen gegeneinander ausgespielt worden sind. Natürlich hat zum Beispiel im Irak die USA mit ihrer Intervention viel kaputt gemacht, aber auf der anderen Seite die ganzen Konflikte, die da sind, hat ja nicht erst Präsident Bush geschaffen, zwischen Schiiten und Sunniten, zwischen Kurden und Arabern. Das sind ja alles Dinge, die erst freigesetzt wurden, weil die harten und extrem brutalen Diktaturen gestürzt wurden. Also das ist eine Sache. Und was ja häufig jetzt in der Diskussion vorkommt, ist, man muss Armut bekämpfen. Finde ich gut. Ich meine, ist ja auch mal unter anderem mein Beruf, Armut zu bekämpfen. Ist eine wunderbare Sache. Nur muss man sich über eines klar sein. Es gibt diesen klaren Zusammenhang zwischen Armut und Flucht gibt es gar nicht. Natürlich kommen viele Leute, weil es ihnen schlecht geht, aber es kommen nicht alle Leute, denen es schlecht geht. Wenn Sie sich mal zum Beispiel die 20 ärmsten Länder der Welt angucken und wenn wir da mal den Human Development Index der Vereinten Nationen nehmen, da sind unter den 20 Ländern gerade mal 2, aus denen signifikant Zahl von Flüchtlingen kommt. Das ist Afghanistan und Eritrea. Länder wie Burundi, Niger, Republik Kongo, da kommt keiner. Das heißt, es gibt auch noch ganz andere Gründe. Es muss vernünftige Verkehrswege geben, über die man kommen kann. Aber selbst wenn Sie sich Afrika nehmen, es sind häufig junge Leute, die eigentlich was schaffen wollten, häufig auch zumindest mal eine rudimentäre Schulbildung haben, vielleicht auch schon ein paar Jahre Secondary School Bildung, deren Ambitionen in die Mittelklasse aufzusteigen, frustriert werden. Das kommen ja nicht die armen Kleinbauern, die am Hungertuch nagen, die fliehen ja nicht nach Europa. Junge Männer und Frauen voll Saft und Kraft, die wir schaffen. Meine Sorge ist eben auch, wenn jetzt die Entwicklungszusammenarbeit zu sehr auf Bekämpfung von Fluchtursachen konzentriert wird, geraten die Länder, denen es noch schlechter geht, wo aber keine Leute hinkommen, wie zum Beispiel Burundi, wie der Niger, geraten dann völlig aus dem Blick.
Wo wir gerade über Entwicklungszusammenarbeit sprechen, wir haben in diesem Zusammenhang hier mit dem Internationalen Kolpingwerk auch schon oft über die UN-Millenniumsziele gesprochen, die ja in diesem Jahr 2015 ihre Zielmarke haben. Und eines dieser Ziele war es, 0,7% des Bruttoinlandsproduktes für Entwicklungshilfe auszugeben. Das hat noch nicht mal Deutschland erreicht. Fehlt es vielleicht auch an politischem Willen?
Also man ist immer einfach auf die Politiker zu schimpfen, mache ich auch immer gerne. Aber gucken Sie doch mal auf uns Bürger. Welchen Politiker würden wir denn wählen, weil der auf die Fahnen schreibt, wir erhöhen die Entwicklungszusammenarbeit. Wir wollen weniger Steuern zahlen, wir wollen mehr im Portemonnaie haben, wir wollen nach Möglichkeit eine Rentenversicherung nicht so belastet werden. Was sind denn die Themen in den Wahlen? Und das machen die Politiker doch nicht, weil sie blind sind. Mir hat mal ein Bundestagsabgeordneter gesagt, Herr Greulich, was wollen Sie eigentlich? Wenn ich das sagen würde, was Sie von mir erwarten, dann wählen mich meine Leute nicht. Man kann natürlich, wie gesagt, also immer wunderbar auf Politiker schimpfen, aber letztlich spiegeln die auch nur die Stimmung in der Bevölkerung wider. Also ich bin absolut für die Bekämpfung von Armut, überhaupt keine Frage, aber eben nicht nur, damit die Leute nicht zu uns kommen, sondern weil Leute ein Recht haben, in Würde zu leben. Also diese Verkürzung, die im Moment in der Diskussion ein bisschen stattfindet, wir müssen Armut bekämpfen, damit Leute nicht so viele Leute nach hier kommen, finde ich ziemlich daneben. Also die trifft das Problem nicht und löst das Problem auch nicht.
Gregor Federhen vom Internationalen Coppingwerk, wie sehen Sie das? Ist das so ein Ausdruck von Hilflosigkeit, wenn man sagt, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen?
Das hört sich so leicht an, aber im Grunde genommen gibt es ja tatsächlich nur zwei Optionen. Da die meisten Fluchtursachen ja in kriegerischen Auseinandersetzungen begründet sind, könnte das ja eigentlich nur heißen, okay, man engagiert sich da auch militärisch. Wenn das keine Option ist, dann kann es nur heißen, okay, man versucht durch Entwicklungszusammenarbeit irgendwie die Konflikte irgendwie zu lösen. Aber auch das ist in der Praxis oft schwierig, denn gerade in diesen Ländern, in denen Krieg herrscht, findet ja gar keine Entwicklungszusammenarbeit mehr statt. Die Staaten sind ja dann zerfallen. Mit welchem Gegenüber soll man dann zusammenarbeiten? Das heißt, auch dann kann man eigentlich nur versuchen, dann in den Nachbarländern versuchen, etwas zu stabilisieren oder so, bis es dann wieder möglich ist, mit dem Land, in dem Krieg geherrscht hat, dann wieder eine Entwicklungszusammenarbeit aufzubauen. Also das ist in der Tat viel, viel schwieriger, an die echten Fluchtursachen heranzugehen, wenn man nicht militärisch selber sich dort engagieren will.
Wenn wir jetzt mal auf Ihr Gebiet in Anführungszeichen schauen, Sie sind der Osteuropa-Referent des Kolpingwerkes. Wie leicht oder schwierig ist es denn da, die Armut zu bekämpfen?
Ja, ich möchte hier mal den gerade frisch gekürten aktuellen Nobelpreisträger für Wirtschaft, Angus Deaton, zitieren, der gesagt hat, also Migration ist das effektivste Mittel, um die Armut zu bekämpfen. Der hat sich also sehr lange genau mit diesem Zusammenhang beschäftigt, Migration, Entwicklungszusammenarbeit, und sagt halt eben, Migration ist eigentlich ein ganz tolles Instrument. Es ist nicht so, dass damit wirklich nur durch den sogenannten Brain Drain die klugen Leute abgezogen werden, sondern im Gegenteil, eigentlich etwa 50% der Migranten kehren noch wieder zurück, setzen ihre erlernten Kenntnisse ein, investieren. Nehmen wir mal das Beispiel Land Kosovo, das traditionell eigentlich auch immer ein Auswanderungsland war, das über Jahrzehnte eigentlich schon lebt von den Exil-Kosovaren, die Geld nach Hause schicken. Das ist fast die wichtigste Einnahmequelle überhaupt. Über dieses Geld wird investiert. Dadurch können die Menschen überhaupt in dem Land investieren. Also ganz nüchtern betrachtet ist Migration eigentlich nicht zu verachten, wenn es darum geht, die Armut zu bekämpfen.
Wie kann man Fluchtursachen bekämpfen? Das ist eine ziemlich schwer zu beantwortende Frage. Und wie das internationale Kolpingwerk mit seinen zahlreichen Projekten vor Ort versucht, darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Fluchtursachen bekämpfen, das ist ein gerne bemühtes Argument im Zusammenhang mit der aktuellen Flüchtlingskrise. Aber wie schwierig das umzusetzen ist, darüber haben wir soeben schon gesprochen mit Volker Greulich und Gregor Federhen vom Internationalen Kolpingwerk. Herr Federhen, wie versuchen Sie denn als Kolpingwerk mit Ihrer Arbeit und Ihren Projekten den Menschen vor Ort Perspektiven zu eröffnen, damit sie eben auch sich nicht genötigt sehen, nach Europa zu kommen?
Ja, wir haben hier in dieser Sendung noch über ein Land überhaupt gar nicht gesprochen, über die Ukraine. Auch dort gibt es eine große Flüchtlingskrise, ausgelöst durch den Krieg im Osten des Landes, der also schon über 2 Millionen Flüchtlinge produziert hat. Das sind 1,5 Millionen Binnenflüchtlinge, die also im Land geblieben sind, aber dann in den Westen oder in die Zentralukraine geflohen sind. Etwa 600.000 leben in Russland und auch schon einige in Polen. Da in der Ukraine versuchen wir aktiv auf diese Herausforderungen zu reagieren, und unser Partner organisiert für diese Binnenflüchtlinge beispielsweise Existenzgründungsförderkurse. Das heißt, wir möchten diese Menschen, die sich ja dann in einem anderen Landesteil eine ganz neue Existenz aufbauen müssen, zu qualifizieren, dass sie dort eine kleine Firma aufbauen können oder je nachdem sich halt neu wirtschaftlich eine Existenz aufbauen.
Wie sieht das auf dem Balkan aus? Auch da haben wir heute schon im Laufe der Sendung drüber gesprochen, wo Sie angeführt haben, dass es in manchen Regionen die Arbeitslosigkeit um die 90% liegt. Also auch da absolute Perspektivlosigkeit. Was versuchen Sie da den Menschen anzubieten?
Überall ist Kolping ja dafür bekannt, dass wir versuchen, Menschen zu qualifizieren, ihnen einfach durch Bildung neue Möglichkeiten zu erschließen. Es ist allerdings nicht einfach, wirklich in den Ländern Arbeitsplätze zu schaffen. Daran sind schon viele andere gescheitert und nicht ohne Grund. Wie ich eben schon mal erwähnt habe, zögern auch noch viele westeuropäische Firmen halt eben doch zu investieren.
Wegen der rechtlichen Umstände beispielsweise.
Beispielsweise, genau. In Rumänien sind uns schon sehr gute Projekte gelungen. Dort haben wir einige Berufsbildungseinrichtungen, die erfolgreich junge Menschen qualifizieren, für den Tourismusbereich beispielsweise. Das funktioniert sehr gut. Auf dem Balkan, wie gesagt, ist das eindeutig schwieriger. Aber auch da im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen wir auch Akzente zu setzen und den Menschen ja, dabei zu helfen, dass sie eine Perspektive finden, um halt eben ihr Land nicht zu verlassen.
Herr Greulich, der Afrika-Referent vom Internationalen Kolpingwerk. Berufliche Qualifizierung ist auch einer Ihrer Schwerpunkte in Afrika?
Ja, aber nicht der wichtigste. Und der wichtigste ist für uns ländliche Entwicklung. Denn Migration fängt auf dem Land an, von der Land in die Stadt. Und was wir wollen, ist durch vor allen Dingen Maßnahmen im Bereich ländliche Entwicklung den Menschen dort, auch gerade den jüngeren Menschen, eine berufliche Perspektive auf dem Land, in ihren Dörfern zu ermöglichen. Ich habe da gerade ein ganz interessantes Beispiel aus Nigeria vor Augen, wo wir im Moment sogenannte Kolping Farmers Associations gegründet haben. Das sind lockere Zusammenschlüsse von zum Teil mehreren hundert Bauern, wo es einfach darum geht, die Produktion und die Vermarktung der Produkte zu verbessern. Das waren arbeitslose junge Männer, die zum Teil auch kein eigenes Land hatten, die aber jetzt im Rahmen dieser Kolping Farmers Association praktisch für die Bauern die Produkte in die Stadt transportiert haben, dort für die Bauern verkauft haben und da selbst auch ganz gut Geld dran verdient haben. Ich fand das einen sehr innovativen Weg, eben auch gerade Arbeits- und Landlose, junge Erwachsene auf dem Land zu beschäftigen. Also unser Ziel, unsere Arbeit ist einfach, dass wir Leute in die Lage versetzen, da wo sie sind, in Würde zu arbeiten und so viel zu verdienen, dass sie ihr Leben vernünftig bestreiten können.
Sie haben gerade Nigeria angesprochen, was ein interessantes Beispiel ist, weil Nigeria eigentlich als das Land in Afrika gilt, was aufgrund seiner Ölvorkommen als aufstrebendes Land gerne betrachtet wird.
Also es leben selbst nach den statistischen Angaben des nigerianischen Statistischen Bundesamtes, leben über die Hälfte der Leute in Armut. Also es leben viele Leute auf dem Land. Man redet in der Politikwissenschaft allgemein vom Resource Curse, vom Ressourcenfluch. Das heißt, wenn Rohstoffe, insbesondere Öl oder auch Gold oder Diamanten in anderen Ländern da sind, führt das eben häufig nicht zu Entwicklung, zu Investitionen, sondern dazu, dass die lokalen Eliten versuchen, das schlicht und ergreifend die Einkünfte für sich in Beschlag zu nehmen und für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Das ist genau das, was in Nigeria passiert ist. Nigeria ist einer der größten Erdölproduzenten. Vor den nigerianischen Tankstellen haben sie lange Schlangen, weil das raffinierte Benzin in die Nachbarländer geschmuggelt wird. Nigerianer ist einer der größten Erdölproduzenten, aber Strom gibt es eher nicht aus. Das Land ist bekannt dafür, für die ständigen Stromausfälle. Das heißt, ja, Geld ist da, Ressourcen sind da und vor allen Dingen auf den Bankkonten der Eliten. Man setzt zu Recht Hoffnung jetzt in die neue Regierung Buhari, der ein ehemaliger Militär, der als persönlich nicht korrupt gilt, der auch als jemand gilt, der Disziplin in der Gesellschaft relativ hoch hält und seine doch sehr undisziplinierten Mitbürger, vor allen Dingen die Eliten, daran kriegen will, jetzt mehr fürs Gemeinwohl zu arbeiten. Ob das funktioniert, muss man mal zeigen. Aber da klaffen eben Anspruch und Wirklichkeit in dem Land sehr stark auseinander. Und gerade Nigeria, was in den Statistiken als relativ für afrikanische Verhältnisse relativ wohlhabendes Land rüberkommt, ist ein Land, wo es auch sehr viel Armut gibt.
Wir sprechen hier über die Bekämpfung von Fluchtursachen. Herr Federhen, welche Bedeutung hat denn in diesem Zusammenhang der Ansatz der partnerschaftlichen Arbeit beim Internationalen Kolpingwerk?
Für uns ist das ganz wichtig, dass wir unseren Partnern nicht sagen, was sie zu tun haben, sondern dass wir wirklich reagieren auf die Wünsche und auf die Bedürfnisse unserer Partner. Wie ich eben schon versucht habe zu erklären, es gibt auch in diesen Ländern einen starken Migrationsdruck, der wie gesagt nicht durch politische Verfolgung verursacht wird, sondern durch Armut. Und in dem Sinne gibt es schon auch ein starkes Bedürfnis, in vielen Ländern sich andere wirtschaftliche Perspektiven im Ausland zu suchen. Auch das BMZ hat erkannt, dass es dringend notwendig ist, für diese Region Südosteuropa legale Möglichkeiten anzubieten für die Arbeitsmigration. Das wäre tatsächlich eine große Hilfe. Und jetzt mit dieser neuen Asylnovelle soll ja angeblich auch ein Teil, hat man sich wohl darauf geeinigt, genau für diese Länder solche neuen Möglichkeiten zu öffnen. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich geschieht, was sich jetzt schon verändert hat, beispielsweise im Kosovo und Pristina. Gibt es jetzt ein Informationsbüro der GIZ, wo sie genau das macht, also jetzt den Menschen diese legalen Möglichkeiten aufzuzeigen? Denn wir haben in Deutschland ja auch einen Fachkräftemangel, das ist auch bekannt. Das heißt, es könnte durch eine wirklich kluge Politik durchaus eine Win-Win-Situation erreicht werden, wo beide Seiten von profitieren, ohne dass da negative Nebeneffekte für das Herkunftsland wirklich mit verbunden wären.
Das ist auch gleich nochmal unser Thema hier in Domradio weltweit. Ja, und wie das internationale Kolpingwerk versucht, Fluchtursachen, Armut und Perspektivlosigkeit zu bekämpfen, darüber haben wir gerade gesprochen. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Es geht um die Flüchtlingskrise hier bei uns in Deutschland. Und was manchmal in der Diskussion angesprochen wird, aber häufig dann doch zu kurz kommt, ist die Frage, könnten die Flüchtlinge nicht eigentlich auch nützlich sein? Wir haben hier in Deutschland Fachkräftemangel. Unsere Gesellschaft, die wird immer älter. Das wäre ja auch eine Chance. Das sagen zumindest die Befürworter dieser Einwanderung. Und tatsächlich ist es ja auch so, das haben wir im Laufe der Sendung schon angesprochen, dass nicht unbedingt die Ärmsten und die ohne Schulabschluss zu uns kommen. Denn um die gefährliche Flucht nach Deutschland anzutreten, da müssen viele Schlepper und Profiteure bezahlt werden. Dieses Geld, das muss man erstmal haben. Wenn man zum Beispiel mal auf die Gruppe der Syrer guckt, da haben 80% der Flüchtlinge, die hier zu uns kommen, angegeben, dass sie vorher in guten wirtschaftlichen Verhältnissen gelebt haben. 20% haben sogar einen Hochschulabschluss. Hier bei uns im Studio sind Volker Greulich und Gregor Federhen vom Internationalen Kolpingwerk. Herr Greulich, Sie sind der Afrika-Experte vom Internationalen Kolpingwerk. Wie sieht das denn bei den afrikanischen Einwanderern aus? Sind die durchschnittlich gut qualifiziert?
Also generell ist natürlich in Afrika, sie haben schon die ärmeren Staaten der Welt, sie haben natürlich auch ein deutlich schlechteres Schulsystem. Also von daher, wenn sie jetzt westafrikanische Flüchtlinge mit Syrern vergleichen, schneiden die mit Sicherheit schlechter ab. Auf der anderen Seite, ich denke mal, die meisten kommen, sind ja vor allen Dingen junge Leute, junge Männer, zum Teil auch junge Frauen, haben die schon eine rudimentäre Schulbildung, Grundschulbildung, vielleicht der ein oder andere Sekundarschulbildung. Vor allen Dingen, wenn Flüchtlinge aus Nigeria und Ghana sprechen im Regelauffall zumindest mal auch ganz ordentlich Englisch. Was da, glaube ich, was man eher sagen muss, ist, es sind extrem hochmotivierte Leute, also bildungsorientierte Leute, aber die auch aus sich was machen sollen. Es sind in vielerlei Hinsicht sicherlich die idealen Arbeitskräfte. Unter Umständen muss man weiterqualifizieren, aber sicherlich wären also gerade angesichts der demografischen Entwicklung, Überalterung der Gesellschaft, täte uns da eine Injektion von hochmotivierten, jüngeren, arbeitsfähigen, arbeitsbereiten Menschen nicht schlecht. Mir ist einfach in diesem Zusammenhang eins wichtig, und das ist ja das große Problem bei der ganzen Debatte im Moment über die Flüchtlinge. Wir müssen Flucht und Migration auseinanderhalten. Wenn jemand wirklich an Leib und Leben bedroht ist und zu uns kommt, dann hat er ein Recht auf Aufnahme. Das sagt die Genfer Flüchtlingskonvention. Und dann ist es völlig egal, ob er alt ist, ob er jung ist, ob er gesund ist, ob er krank ist, ob er qualifiziert oder nicht qualifiziert ist. Das ist eine internationale Verpflichtung, die Deutschland eingegangen ist und die Deutschland auch erfüllen muss. Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die aus völlig nachvollziehbaren Gründen nach Europa kommen wollen, weil sie ihre Lebensumstände verbessern wollen. Das wird in Deutschland immer nur als Problem gesehen. Die Leute werden dann sehr schnell als Scheinasylanten disqualifiziert. Aber da wird eben überhaupt nicht gesehen, dass da durchaus auch eine Chance liegt. Dass es durchaus auch Sinn machen kann zu sagen, wir geben uns jetzt mal Spielregeln für die Einwanderung, Stichwort Einwanderungsgesetz, und wir nehmen eben Leute, die gerne hier was zur Gesellschaft beitragen wollen und beitragen können, bei uns auf. Ich fürchte, dass jetzt im Moment in der überhitzten Situation mit der Flüchtlingsdebatte eine rationale Diskussion darüber nicht möglich ist. Aber ich denke, über kurz oder lang kommen wir gar nicht darum herum, auch mal darüber, über Einwanderung nachzudenken und wie man das regeln kann, sodass sowohl für die einwanderungswilligen Menschen, aber auch für unsere Gesellschaften am Ende was bei rauskommt.
Die haben ja im Moment auch eigentlich keine andere Chance, die gut Qualifizierten, als auch über den Antrag auf Asyl hier zu uns nach Deutschland zu kommen. Gregor Federhen, Sie sind der Osteuropa-Experte des Internationalen Kolpingwerkes. Gibt es in Ihrem Bereich in Osteuropa auch viele gut Qualifizierte?
Ich glaube nicht, dass es schon Studien gibt über die Qualifikation der Balkanflüchtlinge, aber es ist ja bekannt, dass ein Großteil der Menschen, die in den letzten Monaten zu uns gekommen sind, zur Roma-Volksgruppe gehören. Und da kann man mal davon ausgehen, dass der Bildungsgrad eher sehr gering ist. Also das würde ich erstmal so verallgemeinert sagen. Da kommen wahrscheinlich die falschen Menschen, wenn es darum geht, hier unseren Fachkräftemangel und dieses Problem zu lösen. Also wenn man die richtigen Leute bekommen möchte, dann muss man die auch schon konkret anwerben. Das gibt es ja bislang nicht, so eine Anwerbepolitik. Es gibt allerdings in diesen Ländern durchaus sehr viele junge, gut qualifizierte Menschen, die man genau für diesen Zweck sicher hier in Deutschland sehr gut gebrauchen könnte, die auch willig wären, hier nach Deutschland zu kommen. In Kosovo gibt es sogar viele, die auch sogar schon sehr gut Deutsch sprechen. Von daher wäre das auch gar nicht so schwer. Man muss allerdings, denke ich, sehr aufpassen, dass man nicht die Falschen holt. Also man spricht da unter den Fachleuten so unter dieses Thema Ethical Recruitment. Da geht es also darum, auch ein ethisch verantwortbares Anwerben. Also dass man zum Beispiel nicht den Menschen die wenigen Krankenschwestern wegnimmt und dass dadurch das Gesundheitssystem zusammenbricht. Also ich denke, da hätten wir natürlich schon eine Verantwortung, genau zu schauen, ist das verantwortbar? Zerstören wir da nicht Strukturen, nur um unsere eigenen Probleme zu lösen? Aber ich denke, wenn man das beachtet und wirklich auch die Interessen der Herkunftsländer im Blick hat, dann kann man da durchaus bei uns hier viele Dinge verbessern.
Brauchen wir ein Einwanderungsgesetz?
Ich denke, es würde uns gut tun, aber ich sehe es genauso wie mein Kollege. Im Moment ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, über sowas zu diskutieren. Aber ich denke, ja, wir merken ja, es sind gemischte Wanderungsbewegungen. Da vermischen sich immer wieder Flüchtlinge und Migranten. In der Theorie mag man das da trennen. Faktisch haben wir aber die Situation und es wäre, glaube ich, nicht schlecht, wenn es vielleicht auch ein Ministerium gäbe, wo das alles zusammenläuft, wo man sowas koordiniert, versucht, dieses Problem zu lösen. Ein Einwanderungsgesetz müsste dann genau diese verschiedenen Aspekte von Einwanderung auch berücksichtigen und dafür auch verschiedene Instrumente anbieten und nicht nur halt eben mit diesem Asylgesetz. Also da gibt es schon viele internationale Vereinbarungen, wie gesagt, Genfer Flüchtlingskonvention und so weiter. Aber wenn es um Arbeitsmigration geht, da denkt jedes Land doch erstmal an sich und will seine eigenen Regelungen durchsetzen. Also ich glaube, da ist noch ein sehr großer Bedarf an europäischer Harmonisierung.
Herr Greulich, wie sehen Sie das? Was müsste in einem Einwanderungsgesetz drinstehen?
Im Wesentlichen, wie viel und wer kommen kann. Anders als bei Flucht, wo man nicht sagen kann, wir setzen eine Obergrenze, das wäre, wie auch die Bundeskanzlerin festgestellt hat, schlicht und ergreifend Rechtsbruch, haben Staaten natürlich bei Anwanderung durchaus das Recht zu sagen, wir können oder wir wollen eine bestimmte Obergrenze setzen. Das Zweite ist, dass da sicherlich dass man gucken muss, dass diese Leute Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Dass es also eine Zuwanderung nicht in die Sozialsysteme, sondern in den Arbeitsmarkt gibt. Gerade wenn wir über Afrika reden, muss das ja nicht unbedingt heißen, dass schon jemand fertig qualifiziert ist. Man kann ja, Stichwort Fachkräftemangel, auch durchaus mal überlegen, ob es nicht Sinn macht, Leute hier hinzuholen, um sie hier auszubilden und für den Arbeitsmarkt fit zu machen. Also wie gesagt, wenn es um Arbeitsmoral geht, um Arbeitsbereitschaft und auch um die Bereitschaft, aus sich und etwas zu machen, habe ich wenige Leute gesehen, die so motiviert sind wie junge Afrikaner.
Brauchen wir ein neues Einwanderungsgesetz? Und wenn ja, was muss drinstehen? Darüber und über viele andere Aspekte von Flucht und Migration habe ich gesprochen mit Gregor Federhen und Volker Greulich vom Internationalen Kolpingwerk. Sie haben uns heute hier durch die Sendung begleitet. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Und gleich sprechen wir noch über das Engagement des Kolpingwerkes Deutschland, was die hier so machen und vor allen Dingen, wie die sich politisch einbringen. Sie hören die Sendung weltweit hier bei uns im Domradio. Ja, die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist. Dieser Ausspruch, der stammt von Adolf Kolping, der beobachtete, welche Nöte zur beginnenden Industrialisierung die Gesellschaft geprägt haben, nämlich den gesellschaftlichen Wandel und das Elend der Arbeiter. Bis heute ist dieser Spruch ein zentraler Leitspruch der vielen tausend Kolpingsbrüder und Schwestern auf dem ganzen Globus. Und Thomas Dörflinger ist der Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes Deutschland und er ist Bundestagsabgeordneter der CDU. Schönen guten Tag, Herr Dörflinger.
Guten Tag.
Herr Dörflinger, was lehren uns denn die aktuellen Nöte?
Die aktuellen Nöte bezogen auf Deutschland sind durchaus mehrschichtig. weil die Mitglieder vieler unserer Kolpingsfamilien vor Ort in der Flüchtlingshilfe engagiert sind, entweder als Personen oder auch als Kolpingsfamilie in der Gänze. Wir haben unser Engagement beispielsweise in den Kolping-Bildungswerken, wo wir uns der Situation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge annehmen, genauso wie in den Jugendwohneinrichtungen des Kolpingwerkes. Und andererseits haben wir auch diejenigen, die in der Kommunalpolitik Verantwortung tragen. Und die Einschätzung der verschiedenen Akteure muss vorsichtig formuliert nicht unbedingt ganz deckungsgleich sein.
Sie sind auch Bundestagsabgeordneter der CDU in der Union. Da gärt es derzeit die Kritik an der Kanzlerin und an ihrer Haltung zur Flüchtlingspolitik, die wächst innerhalb der CDU. Wie stehen Sie zu dieser Diskussion?
Ich war ehrlich gesagt etwas verwundert. Vielleicht hat die Öffentlichkeit in der Vergangenheit verlernt, zur Kenntnis zu nehmen, dass in einer Partei auch diskutiert wird. Das gilt für die Unionsparteien in informierter Form. Natürlich wird unterschiedlich in der Sache diskutiert, aber es ist nicht so, dass die Kanzlerin als Person nun zur Disposition stünde.
Aber es geht ja jetzt vor allen Dingen auch um die Frage, müssen wir irgendwann mal sagen, es geht nicht mehr? Oder sagen wir, nein, die Menschen sind in Nöten, wir müssen denen erstmal helfen und das schaffen wir?
Mein Ratschlag wäre, sehr genau auf diejenigen zu hören, die in der Kommunalpolitik Verantwortung tragen. Und da gibt es sowohl diejenigen, die mit Blick auf ihre Situation vor Ort sagen, wir schaffen das. Allerdings, es gibt auch diejenigen, die mit Blick auf ihre Situation sagen, wir haben größere Schwierigkeiten, das zu bewältigen und wir sehen die Gefahr, dass wir es nicht schaffen. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch anderswo. Und diese Bedenken nehme ich sehr ernst, weil die Gefahr besteht, dass uns die Stimmung im Lande, die ja gegenwärtig durch eine große Willkommenskultur noch geprägt ist, kippt. Und dann haben sich alle Beteiligten keinen Gefallen getan.
Deutschland kann das ja nicht alleine schaffen, auch das ist klar, sondern das eigentlich ein europäisches Projekt sein sollte. Jetzt sind am Wochenende die Staats- und Regierungschefs von 10 EU-Ländern zu einem Sondergipfel zusammengekommen. Bezeichnend war da die Aussage von Ungarns Ministerpräsident Orbán, der sagte, naja, er sei ja nur Zaungast, denn nach Ungarn kämen ja keine Flüchtlinge mehr. Geht es im Moment in Europa vorwiegend darum, sich den schwarzen Peter zuzuschieben, in Anführungszeichen?
Diesem Eindruck kann man sich nicht ganz verwehren. Ich war weniger als über die Aussage von Viktor Orbán etwas erstaunt über die Aussage unserer direkten Nachbarn in Österreich, die der Bundesrepublik Deutschland vorwerfen, wir würden zu wenig Flüchtlinge aufnehmen. Wenn ich die Zahlen in Österreich und in Deutschland vergleiche, dann geht das mit der Realität nicht ganz konform, um es mal sehr, sehr vorsichtig zu formulieren.
Ist denn dann Europa überhaupt noch eine Wertegemeinschaft?
Das ist schon ein Prüfstand für die Frage, ob wir diese Wertegemeinschaft tatsächlich sind. Weil das ist keine Schönwetterveranstaltung, bei der man mal dabei sein kann, wenn es Geld gibt, sondern es ist eine Veranstaltung, in der auch Verantwortung übernommen werden muss, wenn einmal eine kritische Phase eintritt. Und diese kritische Phase haben wir jetzt.
Über das Engagement des internationalen Kolpingwerks in den Herkunftsländern haben wir im Laufe der Sendung schon gesprochen. Sie haben auch soeben schon angesprochen, dass sich das Kolpingwerk Deutschland sehr engagiert. Können Sie mal ein paar Beispiele nennen?
Also wir sind beispielsweise in unseren Einrichtungen, die sich schwerpunktmäßig mit dem Jugendwohnen befassen, insbesondere mit der Situation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge beschäftigt, haben dort, sage ich bei aller gebotenen Bescheidenheit, uns in der Vergangenheit auch eine Reihe von Kompetenzen erworben, die wir natürlich jetzt nutzbringend einsetzen können, wenn die Situation etwas brenzliger wird, weil wir die Fachkräfte vor Ort haben in den Einrichtungen, die jetzt nicht nur dafür sorgen, dass junge Menschen ein Dach über dem Kopf haben, sondern die auch dafür Sorge tragen können, dass die jungen Menschen pädagogisch und sozial begleitet werden.
Was ist denn Ihr Appell an die vielen Menschen, sei es jetzt Freiwillige, aber auch Hauptamtliche, die in diesem Bereich jetzt zum Teil am Rande ihrer Belastungsgrenzen arbeiten?
Wir geraten in einzelnen Landstrichen Deutschland schon an die Grenzen dessen, was darstellbar ist. Das ist auch nicht keine Kontraposition gegen die Menschen, die zu uns kommen wollen, sondern das ist schlicht ein Bedenken gegenüber dem, was also tatsächlich leistbar ist. Wenn wir uns ansehen, dass die Meldungen, nachdem wir an die Grenze kommen, jetzt nicht nur aus denen kommen, denen man das politisch unterstellen darf, sondern beispielsweise mit Boris Palmer, auch ein Oberbürgermeister aus Baden-Württemberg dabei ist, der Bündnis 90 Die Grünen angehört, dann nehme ich diese Bedenken schon sehr ernst. Und ich glaube, dass die Politik gut beraten ist, auf diese Warnungen von der Basis zu hören.
Was wünschen Sie sich?
Ich wünsche mir, dass wir zunächst einmal dahin kommen, dass die Bundesrepublik Deutschland einem elementaren Punkt ihrer Verantwortung nachkommt, nämlich dass wir die Außengrenzen sichern. Nicht nur die Außengrenzen an der Europäischen Union, sondern auch die Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland. Es muss nicht zwangsläufig heißen, dass wir Mauern und Stacheldrähte bauen. Das will sicherlich niemand. Aber dass wir die Kompetenzen, die wir haben, in Person der Bundespolizei zum Beispiel, mit 41.000 Fachleuten, die seit 64 Jahren nichts anderes tun, als eben diese Aufgabe zu erfüllen, dann muss man diese Leute diese Aufgabe auch erfüllen lassen.
Wie sich das Kolpingwerk Deutschland jetzt in der aktuellen Flüchtlingskrise engagiert, dazu war das der Bundesvorsitzende Thomas Dörflinger. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und damit geht Domradio weltweit zu Ende. Nachhören und nachlesen können Sie wie immer alles bei uns im Internet unter www.domradio.de/weltweit. Und ich verabschiede mich. Ich bin Ina Rotscheid. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss, bis bald.